SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Letzter Vorhang für einen großen Clown.
Ich konnte die Fähigkeit erhalten, zum Glück, dass ich immer wieder staunen über die Menschen, über die Welt, über die Schönheit, aber ich staune auch über die Tragik. Nicht?
Dimitri stirbt 80-jährig, unser Schwerpunkt. Weitere Schlagzeilen. Die Bundesanwaltschaft klagt 13 Personen an, sie sollen die Rebellenorganisation Tamil Tigers mit Geld unterstützt haben. Und der Traum einer Landesausstellung geht weiter. Nun sollen die Leute in Basel dafür gewonnen werden, wenn es schon in der Ostschweiz nicht geklappt hat. Um 13 Uhr, wir sind die Schweiz, Teil 3 aus dem appenzellischen Trogen. Das war und ist auch das Kinderdorf Pestalozzi.
Ich würde sagen, dass tatsächlich das Andersartiges bei uns zu Trogen daheim war und integriert war im Dorf, einen Einfluss hatte auf Trogen, auf das Wesen von Trogen, die Offenheit, die Trogen hat, würde ich jetzt einmal behaupten, dass die unter anderem von dem kommt.
Wir sind die Schweiz, um eins. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. 7 Jahre hat die Strafuntersuchung der Bundesanwaltschaft gegen 13 Beschuldigte aus dem Umfeld der Tamil Tigers gedauert. Heute hat die Bundesanwaltschaft nun Anklage gegen die Personen aus dem Umfeld der ehemaligen Rebellenorganisation eingereicht. Sie sollen von Tamilen hier in der Schweiz Geld erpresst haben, um damit Waffen für den Krieg in Sri Lanka zu kaufen. Christian von Burg.
Es gab über 200 Befragungen, teils auch in Sri Lanka. Das Verfahren war aufwendig und kompliziert. Aber jetzt kommt die Anklage, sagt André Marti, der Sprecher der Bundesanwaltschaft.
Das hat einige Jahre in Anspruch genommen, aber es kommt ja jetzt auch zu einer umfassenden Anklageeinreichung gegen nicht weniger als 13 beschuldigte Personen aus verschiedenen Landesteilen der Schweiz.
Die Beschuldigten sollen die Tamilen in der Schweiz massiv unter Druck gesetzt haben. Die Leute mussten Geld geben, um den immer heftiger werdenden Krieg in Sri Lanka zu finanzieren.
Die tamilische Diaspora-Gemeinde wurde zunächst einer eigentlichen ökonomischen Analyse unterzogen, um allfällige Kreditnehmer eruieren zu können.
Und dann wurden die Leute gedrängt, mit gefälschten Lohnausweisen Kredite aufzunehmen von bis zu 100.000 Franken. Dabei kamen mindestens 15 Millionen Franken zusammen. Das Geld floss an die Tamil Tiger, kurz LTTI, und wurde dann via Kuriere bar nach Singapur und Dubai transportiert. Dort soll das Geld insbesondere zum Kauf von Waffen eingesetzt worden sein. Die 13 Beschuldigten werden angeklagt wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, Betrug, Falschbeurkundung sowie Geldwäscherei. Marcel Bossonnet vertritt als Anwalt den ehemaligen Chef der Tamil Tiger in der Schweiz. Er sagt, die zwei beteiligten Kleinkreditunternehmen hätten genau gewusst, was für ein Spiel gespielt werde. Das zeige das Verhalten der Bankangestellten und auch die Tatsache, dass sehr viele genau gleiche Lohnausweise verwendet worden seien.
Ich denke, wir werden am Bundesstrafgericht sehr wohl darlegen können, weshalb keine strafbaren Handlungen begangen wurden und weshalb die LTT keine kriminelle Organisation ist.
Der Prozess in Bellinzona findet voraussichtlich im kommenden Jahr statt.
Christian von Burg. Zum Tod des großen Clowns Dimitri gleich unser Schwerpunkt nach weiteren Meldungen des Tages mit Karin Britsch.
Großbritannien will die EU-Ratspräsidentschaft nicht wie geplant übernehmen. Das habe Premierministerin Theresa May dem EU-Ratspräsident Donald Tusk mitgeteilt, bestätigte eine Regierungssprecherin. Als Grund nannte May, ihr Land werde mit den Austrittsverhandlungen aus der EU beschäftigt sein. Der Vorsitz im Rat der Europäischen Union wechselt im Halbjahrestakt unter den EU-Mitgliedsländern. Großbritannien hätte die EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2017 von Malta übernehmen sollen. Der türkische Hochschulrat verbietet allen Universitätslehrkräften und Wissenschaftlern bis auf Weiteres Dienstreisen ins Ausland. Bestimmte Personen an Universitäten könnten in Kontakt gestanden haben mit den Putschisten, melden türkische Medien. Uni-Mitarbeiter, die sich bereits zu Dienst- oder Forschungsaufenthalten im Ausland aufhielten, sollten überprüft werden und so schnell wie möglich in die Heimat zurückkehren, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Gestern hatte die Verwaltung bereits die Entlassung von 1577 Universitätsleitern angeordnet. Zudem sperrte das türkische Amt für Telekommunikation den Zugang zur Internet- und Enthüllungsplattform WikiLeaks. Die Zeitung «Schweiz am Sonntag» hat laut dem Presserat die Privat- und Intimsphäre des Badener Stadtpräsidenten Geri Müller verletzt und dies in schwerer Weise. Das hält der Presserat in einer Stellungnahme fest und heißt eine Beschwerde von insgesamt 18 Parlamentsmitgliedern gut. Konkret geht's um den Artikel mit dem Titel «Geri Müller – Nackt-Selfies aus dem Stadthaus» vom August 2014. Der grüne Politiker habe an seinem Arbeitsort und teilweise während der Arbeitszeit Sexchats mit einer jungen Frau geführt. Der Presserat schreibt dazu, ein höher zu wertendes öffentliches Interesse daran bestehe nicht. Es gehe nicht, dass Medien über den Inhalt intimer Chats berichteten, auch dann nicht, wenn dies während der Arbeitszeit geschehen sei. Hingegen seien Fragen zu einem allfälligen Amtsmissbrauch in diesem Zusammenhang legitim. Die Schweiz am Sonntag habe ihre Vorwürfe aber nicht belegen können, so der Presserat. In der deutschen Stadt Coburg ist eine 45-jährige Mutter wegen Totschlags zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Letzten November waren in ihrem Wohnhaus 8 tote Neugeborene gefunden worden. 4 davon hatte die Frau nach Ansicht des Gerichts erwiesenermaßen umgebracht. Bei den anderen Kindern war zum Teil nicht mehr festzustellen, ob sie bei der Geburt gelebt hatten oder überhaupt lebensfähig gewesen wären. Der wegen Beihilfe zum Mord angeklagte Vater wurde freigesprochen. Er hatte gegenüber der Polizei behauptet, nichts von den 8 Schwangerschaften seiner Frau oder den Babyleichen gewusst zu haben. Das Transport- und Logistikunternehmen Panalpina meldet für das erste Halbjahr 2016 einen Umsatzrückgang. Verglichen mit der Vorjahresperiode sank der Umsatz fast um 12% auf 2,6 Milliarden Franken. Der Gewinn in den ersten 6 Monaten des Jahres belief sich auf fast 22 Millionen Franken. 2015 hatte Panalpina im gleichen Zeitraum noch über 45 Millionen Franken Gewinn gemacht. Der Gewinnrückgang ist gemäß Angaben des Unternehmens auf Rückstellungen zurückzuführen. Die Veloprofis der Tour de France haben um 12 Uhr in Bern die 17. Etappe in Angriff genommen. Nach einer Fahrt durch die Berner Altstadt nahm der Tross Kurs Richtung Gürbetal und Simmental. Über den Col de Mos geht es Richtung Wattland und Wallis. Zielort der heutigen Alpenetappe ist der Stausee von Emosson. Und damit zum Wetter. Heute Nachmittag ist es sonnig und heiß mit lokal 35 Grad. Morgen scheint dann zeitweise die Sonne und gebietsweise gibt es auch Platzregen und Gewitter. Dabei bleibt es heiß bei 28 bis 31 Grad.
Sein großer Mund, seine Augen, sein ewig gleicher Haarschnitt, das Gesicht von Clown Dimitri war unverkennbar. Und sein Schaffen auch. Er gründete mit seiner Frau das Teatro Dimitri, dann die Dimitri-Theaterschule, später ein Komikmuseum und kürzlich erst den Parco del Clown, den Clownpark. Vor 3 Jahren bekam er für all das den Swiss Award für sein Lebenswerk. Aber genug der Worte, hören wir Dimitri nochmals. Humorvoll und tiefgründig.
Ich lache natürlich einfach überhaupt gern. Ich würde am liebsten von morgen bis am Abend lachen, immer lachen, weil ich finde, lachen tut mir gut, tut der Welt gut und es ist ein Vergnügen, es ist ein Genuss, es ist eine Befriedigung. Ich habe schon das Gefühl, dass ich immer dem Clown in mir oder sagen wir dem Traum von einem Clown in mir nachrenne, nicht so. Wenn ich mich ärgere über etwas, vor allem wenn das vor der Vorstellung passiert, katastrophal, dann kann man nicht mehr komisch sein, unschuldig sein, spielerisch, fröhlich, kindlich. Das klappt nicht.
Un jour, il y a un copain qui m'a joué un truc comme ça, lui. Il m'a joué ça.
Ich habe mich auch öfter mal schon gefragt, hat das einen Sinn, da weiterhin in dieser traurigen Welt noch Clown zu sein und da eigentlich etwas so Unpolitisches zu machen, etwas, das sehr wahrscheinlich so wenig bewirken kann. heute ist auch die Welt anders. Also in Gottes Namen soll vielleicht auch ein Komiker anders sein. Aber ich habe doch trotz allem festgestellt, dass die Grundprinzipien, die Grundregeln von der Komik und vom Humor schlussendlich immer die gleichen sind. Das ist ja ein Stress, dein Leben. Ich sage, ich habe Stress gern. Und ich kann mich aber auch sehr gut in kurzer Zeit ausruhen. Also im Grunde genommen bräuchte ich gar keine Ferien. Umar la pipa, non è peccato, lo disse Bortolo che me l'ha data. Fumano i ricchi e gli operai, soltanto pochi non fuman mai. Jahrelang habe ich immer gesagt, mein Traum wäre auf der Bühne oder in der Manege sterben. Aber gerade dort, als ich das Erlebnis hatte mit den beiden gebrochenen Wirbeln, da habe ich gedacht, nein, also so auf der Bühne sterben ist einfach doch für das Publikum nicht sehr angenehm. Ja, also ich verzichte jetzt auf diese Version.
Teresa Bayer hat die Collage zusammengestellt. Am Montag stand Dimitri noch auf der kleinen Bühne seines Theaters im Dorf Verscio bei Locarno und spielte das Stück La Familia Dimitri, umgeben von seiner Familie. Wenige Stunden später war Dimitri tot, nach einem kurzen Unwohlsein. Hans-Peter Gschwend hat ein Buch über Dimitri geschrieben und ist ein Freund des Verstorbenen. Ich fragte ihn, sowohl dieses letzte Stück, eben La Familia, als auch die Art des Todes, passt das zu Dimitri?
Das passt in zweifacher Hinsicht zu Dimitri. Erstens einmal, Dimitri war ein Solo-Clown, aber er war auch ein Familienmensch. Nebst der Clownerie, nebst der Kunst war ihm die Familie das Wichtigste. Und in seiner Familie gibt es ja sehr viele Artisten. Zwei Töchter sind Artistinnen, ein Sohn ist Artist und dann sind auch Enkel und Schwiegertochter wieder in der Theaterwelt. Und er hat alle zusammengezogen zu diesem Stück Familia. Und dass dies einen Tag vor seinem Tod oder einen Abend vor seinem Tod mit großem Erfolg in seinem Theater noch einmal aufgeführt wurde, das macht das Ganze eigentlich zu einer Art großartigen Abschiedsvorstellung. Es passt aber auch zu ihm in dem Sinn, als er sich immer gewünscht hat, nie aufhören zu müssen, zu spielen und eben sozusagen nicht gerade auf der Bühne, aber noch mitten in der Arbeit zu sterben.
Sie haben es schon ein bisschen angetönt. Dimitri war immer voller Energie, voller Schaffenskraft, wie ein Gewitter sei er gewesen, sagen Freunde. Woher kam diese gewaltige Energie?
Das ist schwer zu sagen. Vielleicht genetisch von seiner Mutter, die eine Russin war und die ihn auch sehr, sehr stark beeinflusst hat, die er sehr stark geliebt hat. Aber es kam natürlich auch einfach davon her, dass er als Künstler nichts anderes konnte als sich selber verwirklichen. Die Kunst galt ihm alles und er hatte Erfolg mit der Kunst. Und das ist sicher eine Wechselwirkung, das innere Bestreben. Und wenn es das Bestreben Erfolg hat, dann gibt das auch wieder Energie.
Und was wuchs aus dieser Energie? Klar, seine Clownschule, sein Theater im Dorf und darüber hinaus?
Also das Wichtigste ist eigentlich, dass er eine neue Art von Clownerie geschaffen hat, die nicht nur darin besteht, dass eine Einzelperson lustige Szenen entwirft und spielt, sondern dass dieser Clown auch ein Mimiker ist, ein Artist ist, der mit Bällen spielt und so weiter, der mit Sprache spielt, der mit Musik spielt, mit Tanz spielt. Er hat eigentlich aus der Clownerie ein Gesamtkunstwerk gemacht. Und es gibt viele Schüler, die in seiner Schule diese Philosophie und diese Praxis eigentlich aufgenommen haben und die das weiterleben, weitertragen, das ist eigentlich sein Vermächtnis.
Dimitri wurde ja auch Schweizer des Jahres. Dimitri, man kann dem wohl schon so sagen, ist eine Identifikationsfigur für unser Land. Warum? Wegen seiner Vielseitigkeit, wegen seiner Schaffenskraft?
Sicher wegen seiner Vielseitigkeit, die zu seinem Ruf eben als einzigartiger Clown beigetragen haben und auch wegen seiner Schaffenskraft, aber nicht zuletzt auch, weil er einfach als Künstlerperson eine Ausstrahlung hatte, die immer herüberkam, wie man im Theater sagt, die über den Bühnenrand hinüberkam. Und auch deswegen, weil er ja nicht nur, er war schon primär ein Theaterclown, aber er war auch ein Zirkusclown. Er hatte ja einen riesigen Erfolg, als er mit dem Elefanten im Zirkus Knie aufgetreten ist während einer ganzen Saison und später noch einmal. Also das hat seinen Ruf und seine Einzigartigkeit begründet.
Man konnte ja viel lachen, wenn man Dimitri zugeschaut hat. War er ein lustiger Clown? Oder vielmehr doch ein Clown, der hinter der Schminke und der großen Grimasse auch einsam traurig sein konnte?
Also er hat ganz ausdrücklich in Gesprächen mit mir gesagt, ich finde, den traurigen Clown, den gibt es nicht. Das ist etwas, das ist mir völlig fern. Ich bin ein lustiger Clown, ich will humorvoll sein, ich will positiv sein und das war er auch. Aber ich habe ihn einmal gefragt, wer ist dein nächster Freund? Und er hat gesagt, ich habe viele Freunde, aber einen nächsten Freund habe ich nicht.
Zu diesen Freunden, zu diesen vielen Freunden gehören auch Sie. Was verlieren Sie mit Dimitri?
Also ich verliere in ihm einen sehr warmen, liebevollen und engagierten Gesprächspartner. Ich verliere in ihm auch über das hinaus einen Menschen, von dem ich weiß, dass er sich nicht politisch, sondern sozial immer sehr engagiert hat. Also ich verliere in ihm einen sehr warmen Menschen, der nur dann nicht warm und sehr hart war, und das ist auch ganz wichtig, wenn es um Künstlerisches ging. Da war er kompromisslos und das ist auch wiederum ein Geheimnis seines Erfolgs.
Das sagt der Buchautor und ehemalige Radio SRF-Journalist Hans-Peter Gschwend. Zu Ehren des Künstlers Dimitri passt Radio und Fernsehen SRF das Programm an. So widmet zum Beispiel Radio SRF 1 Dimitri die Kulturstunde zwischen 14 und 15 Uhr. Und so geht's weiter bei uns. Die Jagd ist zu Ende, die Häscher haben ihn erwischt. In der Ukraine wird der bekannte Journalist Pavel Scheremet getötet. Endstation Prostitution, junge Flüchtlinge auf Sizilien. Und jetzt gleich, die Geister einer Expo geistern wiederum, dieses Mal in der Nordwestschweiz unter anderem. Klipp und klar, nein, sagte Anfang Sommer die Stimmbevölkerung in der Ostschweiz zu einer Landesausstellung im Jahr 2027. Nun könnte die Region Basel in die Bresche springen. Parlamentarier aller Couleur haben in Basel-Stadt, in Basel-Land und Solothurn entsprechende Vorstöße eingereicht, gar für eine länderübergreifende Expo. Doch lässt sich damit auch die Bevölkerung begeistern? Patrick Künzle.
Sonnenklar ist für Klaus Kirchmeier, Kantonsparlamentarier der Basel-Bieter Grünen, wie sich die Bevölkerung für eine Expo begeistern ließe.
Ich glaube, was die Bevölkerung nicht will, ist eine Chilbi für ein halbes Jahr und dann ist nachher nichts mehr. Wenn wir hingegen zeigen können, am Ende der Expo haben wir nicht nur diese Ausstellung gehabt, sondern wir haben noch Sachen, die bleiben, dann glaube ich, dann haben wir eine echte Chance, auch die Bevölkerung zu überzeugen.
Die Initianten wollen zwei Fliegen auf einen Streich schlagen. Die Expo in die Nordwestschweiz holen und mit deren Hilfe gleichzeitig die Infrastruktur in der Region ausbauen. Die Rede ist von einer modernen S-Bahn, dem Neubau des Basler Rheinhafens, einem Universitätscampus im Kanton Basel-Land und dem Weißensteintunnel nach Solothurn. All diese Infrastrukturprojekte seien ohnehin geplant oder angedacht. Eine Landesausstellung würde sie beschleunigen, glauben die Initianten. Insgesamt sind die Ideen, wie die Expo in der Nordwestschweiz aussehen könnte, zwar noch etwas wolkig. Eine Überlegung aber ist bemerkenswert. Die Landesausstellung soll in der ganzen Region stattfinden und das heisst nicht nur in der Schweiz, sondern auch im benachbarten Ausland, im Elsass und in Südbaden.
Wir leben hier exemplarisch einen grenzübergreifenden Lebensraum. Das scheint mir sehr vorbildlich, sehr zukunftsträchtig und eine ganz große Stärke unserer Region. Darum rechtfertigt es auch, eine solche Ausstellung wirklich in der Region zu denken.
Aber reicht dies auch, um in der Nordwestschweiz eine positive Stimmung für eine Landesausstellung zu erzeugen? Der Basler Historiker Georg Kreis sieht es skeptisch, gerade mit Blick in die Vergangenheit.
Heutzutage genügt es nicht mehr, bloß einen starken Willen zu haben, Willen einzelner Politiker. In der über 100-jährigen Geschichte der Landesausstellung gab es erst in den 1980er Jahren Volksabstimmungen, die im Übrigen alle negativ ausgingen.
Es reiche nicht, der Bevölkerung Investitionen in die Infrastruktur zu versprechen. Es brauche von Anfang an auch eine Diskussion über Inhalte, wie eine Landesausstellung aussehen könnte, sagt Georg Kreis. Die Initianten widersprechen. Für konkrete Ideen sei es noch zu früh. Sie hätten nur den Anstoß für eine Diskussion geben wollen.
Ich glaube, der Ball sollte jetzt bei den Regierungen liegen, hier kreativ zu werden. Und dann glaube ich schon, an Ideen mangelt es dann meistens nicht.
Und so müssen nun nach den Sommerferien die Regierungen in Basel-Stadt, Basel-Land und Solothurn entscheiden, ob sie die Expo in die Nordwestschweiz holen wollen oder nicht.
Ideen einer Expo geistern auch eben in den Kantonen Aargau und Solothurn herum. Auch da melden sich Leute, die Vorschläge haben. Per Amalageband von der Regionalredaktion Aargau-Solothurn. Wie sehen denn diese Ideen konkret aus?
Es sind drei Ideen, noch sehr unkonkrete. Eine ist eine Expo in der Nordwestschweiz. Dann gibt es die Idee der Expo im Aargau. Und dann gibt es noch die Idee von der Expo nur im Zentrum des Aargaus.
Und wer steckt hinter diesen noch sehr vagen Vorstößen?
Die erste Variante, die von der Nordwestschweiz, da hat die Solothurner FDP einen Vorstoß im Parlament lanciert und der Regierungsrat soll dies nun prüfen. Die zweite Variante, nur Kanton Aargau, da steckt das Aargauer Gewerbe dahinter und diese Idee wurde schon 2014 lanciert wegen dem Projekt in der Ostschweiz, aber wieder zurückgezogen. Und eben Variante Nummer drei, nur im Zentrum des Aargaus, das kommt von einer kleinen Gruppe, die gehört zu einem Verein für Standortförderung.
Und welche Idee ist jetzt am weitesten gediehen?
Ja, von Gedeihen kann eigentlich noch keine Rede sein. Wenn wir es so sagen wollen, der Gärtner hat noch nicht einmal einen Samen gesetzt. Bis jetzt sind weder der Kanton Solothurn noch der Kanton Aargau involviert. Es handelt sich hier um Gruppen, die Ideen tüfteln und nicht mehr und nicht weniger. Erste Ideen, nichts Konkretes.
Aber gibt es irgendwie eine Koordination zwischen all diesen Gruppierungen, die da Ideen haben?
Das ist eine gute Frage. Es gab am Anfang eine komische Situation. Die Solothurner wussten beispielsweise nichts von den Aargauern, dass da bereits etwas am Laufen ist. Und da hat man noch relativ wenig von Koordination gespürt. Und jetzt will man nun mehr zusammenarbeiten.
Das waren Informationen von Beram Alageband von der Regionalredaktion Aargau-Solothurn gehört im Rendezvous. In 8 Minuten 13 Uhr. Mitten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist heute Vormittag der bekannte Journalist Pavel Scheremet getötet worden. Als er mit seinem Auto losfuhr, detonierte eine Bombe. Es ist das Ende eines ewig Gejagten. Aus Moskau, David Naue.
Pavel Scheremet hatte viele Feinde. In Weißrussland geboren, musste er seine Heimat verlassen. Der Journalist hatte sich mit Staatspräsident Lukaschenko angelegt. Mehrere Jahre arbeitete er darauf in Russland. Doch auch da wurde der Raum für freie Geister wie ihn immer enger. 2014 zog Scheremet in die Ukraine. Hier konnte er noch Journalismus machen, wie er sich das vorstellte, kritisch, unabhängig, unbestechlich. Jetzt ist Pavel Scheremet tot. Als er heute Morgen mit seinem Auto losfuhr, detonierte eine Bombe. Der Mord erschüttert die Ukraine. Obwohl noch nicht lange in dem Land, gehörte der 44-Jährige zu den bekanntesten Journalisten. Er saß unter anderem im Führungsgremium der Ukrainska Pravda, einer unerschrockenen Internetzeitung, die den Volksaufstand auf dem Maidan unterstützt hat. Bis zu seinem Tod hat sich Scheremet für eine Gruppe von jungen Politikern engagiert, die das Land zu einer Demokratie nach europäischem Vorbild machen wollen. Die Tat sei ein Anschlag auf die Pressefreiheit, erklärte der stellvertretende Generalstaatsanwalt. Und tatsächlich kann man diesen Mord nur so lesen. Hier wurde ein unbequemer Journalist aus dem Weg geräumt. Wer dahinter steckt, ist bisher völlig offen. In Kiew wird spekuliert, ob die Spuren der Mörder nach Weißrussland oder Russland führen. Aber auch in der Ukraine selbst hat sich Scheremet bei vielen Mächtigen unbeliebt gemacht. Er recherchierte zuletzt offenbar über korrupte Machenschaften ukrainischer Beamter. Es ist nicht die erste Attacke auf Journalisten in der Ukraine und auch nicht der erste Mord. Das Land hat zwar im Vergleich etwa zu Russland eine äußerst lebendige Medienlandschaft, doch noch immer kontrollieren Oligarchen die wichtigsten TV-Kanäle. Zudem polarisiert der Konflikt mit den prorussischen Separatisten die Gesellschaft. Kürzlich hat ein nationalistisches Online-Portal die Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Journalisten veröffentlicht, die aus den Rebellengebieten berichtet haben. Sie wurden als Schurken und Kollaborateure verunglimpft. Seit der Maidan-Revolution ist die Pressefreiheit in der Ukraine zweifellos größer geworden. Der Mord an Scheremet bedeutet aber einen schweren Rückschlag für ein Land, das gerade seinen Weg in die Zukunft sucht.
David Nauer aus Moskau. Wenn minderjährige Flüchtlinge in Europa an Land kommen, gibt es Kriminelle, die schon auf sie gewartet haben. Die jungen Frauen und Männer sind oft schlecht geschützt und damit dem Risiko ausgesetzt, als Prostituierte oder Drogenhändler zu enden. Speziell in Italien, wo in diesen Tagen immer noch hunderte Flüchtlinge an Land kommen. Auf Sizilien erlebt ein Sozialarbeiter hautnah, wie junge Flüchtlinge zu Zielen von Kriminellen werden. Franco Battel.
Salvo Pappalardo leitet die Anlaufstelle der Caritas beim Bahnhof Catania. Hier bekommen obdachlose Italiener und Flüchtlinge etwas zu essen, Kleider, ärztliche Versorgung. Ein Teil der Flüchtlinge, die hierher kommen, verkaufen ihren Körper, sagt Pappalardo.
C'è una presenza enorme di nigeriane, eritree, anche ragazzini maschi, messi lì minorenni a prostituirsi.
Viele junge Frauen aus Nigeria oder Eritrea, auch junge Männer, Minderjährige, prostituieren sich oder werden dazu gezwungen, sagt Sozialarbeiter Pappalardo. Eigentlich müsste der Staat minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge in speziellen Heimen unterbringen, sie schützen. Doch es fehle an Plätzen. Zudem würden Jugendliche oft ausreißen.
Almeno una 15-20 riescono sempre a eludere le controlli e a non farsi identificare, perché loro interessano.
15-20% der Jugendlichen machen sich aus dem Staub, schätzt Pappalardo. Wer zum Beispiel Eltern oder Verwandte in Deutschland habe, versuche sich nach Norden durchzuschlagen. Weil diese Jugendlichen meist kein Geld hätten, würden sie leicht Opfer von Kriminellen.
Ci sono queste persone che osservano, guardano, che sono, e quindi cercano di capire quali sono le persone che possono attirare.
Es gibt Leute, die diese Jugendlichen genau beobachten. Wer in den Augen dieser Leute geeignet ist für Prostitution oder Drogenhandel, den picken sie gezielt heraus. Die Caritas, sagt Pappalardo, versuche das zu verhindern, Täter anzuzeigen, doch es gehe um viel Geld, um mächtige Hintermänner. Die Caritas sei deswegen auch schon bedroht worden.
Danni all'interno della struttura o piccole cose a livello delle macchine degli operatori che sono state un po' danneggiate.
Sachschäden an unseren Gebäuden oder zerkratzte Autos unserer Mitarbeiter. Man gab uns zu verstehen, dass wir uns nicht einmischen sollen. Etwa 2 Autostunden von Catania entfernt, im Inneren Siziliens, liegt das Städtchen Mazzarino. In einer alten Schule hat diese Gemeinde ein Heim für rund 20 minderjährige Flüchtlinge eingerichtet. Einer von ihnen ist Sala, der schon ein bisschen Italienisch kann. 12. April 2015. An diesem Tag erreichte der damals 15-jährige Sala Europa. Die italienische Küstenwache hatte ihn aus dem Meer gerettet und nach Agrigento gebracht. Dort aber wollte er nicht bleiben.
Io scappato là perché prima non viaggio io non viaggio Italia perché io voglio scappare altre paese in Europa.
Ich bin abgehauen, denn Italien gefiel mir nicht. Ich wollte weg, sagt Sala, der junge Somalier, der Verwandte in Deutschland hat. Was dann genau passierte, ist unklar. Schließlich fand man Sala verwahrlost und verwirrt auf der Straße. Er hatte Glück. Man brachte ihn in dieses Heim. Einer von Salas Kollegen wird gefeiert, denn eben wurde sein Asylgesuch angenommen. Es geht zwar nicht um einen Geburtstag, aber dieses Lied ist das einzige, das alle 15 jungen Männer können. Mara gehört zum Team, das diese minderjährigen Flüchtlinge betreut. Jugendliche wie Sala gäbe es viele, aber es gäbe viel zu wenige Heime für sie. Oft würden Gemeinden zwar Geld beziehen für solche Heime, diese aber nicht einrichten. Viele dieser Heime seien zudem schlecht geführt, böten den Jugendlichen wenig, oft nicht einmal Italienischkurse. Mazzarino aber gilt als gutes Heim. Die Stadt hat es eingerichtet, auch um Junge hierher zu holen. Denn eigentlich zieht es die Jungen von hier weg.
Tutti lasciamo per andare a studiare fuori, per cercare lavoro, però intere generazioni non esistono qui.
Die jungen Italiener verlassen Mazzarino. Hier gibt es keine höheren Schulen, keine Arbeit. Auch ich war weg, sagt Mara. erst diese Arbeit mit den jungen Flüchtlingen hat mir eine Rückkehr ermöglicht.
Noi abbiamo una grande storia di migrazione, di grandi addi, di grandi ritorni.
Ankunft, Abschied, Rückkehr. Das macht Sizilien aus, sagt Mara. Wir haben eine große Geschichte der Migration.
Der Bericht von Franco Battel. 13 Uhr. Gleich im ersten und vierten Trogen, das ist auch das Kinderdorf Pestalozzi und das hat den Ort geprägt. Ziemlich geprägt sogar. Wir sind die Schweiz nach den Schlagzeilen dieses Mittags, heute mit Karin Pritsch.
Der Clown Dimitri, einer der berühmtesten Artisten und Künstler der Schweiz, ist letzte Nacht gestorben. Er wurde 80 Jahre alt. Zusammen mit seiner Frau gründete er eine Theaterschule, ein Komikmuseum und kürzlich erst einen Clownpark. Vor 3 Jahren bekam er für all dies den Swiss Award für sein Lebenswerk. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat Anklage eingereicht gegen 13 Personen aus dem Umfeld der Tamil Tigers. Sie wirft den Beschuldigten vor, die tamilische Rebellenorganisation durch ein ausgeklügeltes Kleinkreditsystem finanziell unterstützt zu haben. Großbritannien will die EU-Ratspräsidentschaft nicht wie geplant übernehmen. Zur Begründung sagte Premierministerin Theresa May, ihr Land werde nächstes Jahr mit dem EU-Austritt beschäftigt sein. Die Briten hätten die EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2017 von Malta übernehmen sollen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.